Wilde Ästhetik, Ästhetik, Superästhetik. Die Superästhetik ist ein weltweites Herrschaftsinstrument. Mehr noch, sie ist im Grunde genommen die Militärtechnik ausgeweitet auf das alltägliche Leben. Du siehst nur noch manipulierte Images mit harten Grenzen umzogene Dinge, die dadurch umso härter auf dich wirken. Das sind alles Geschosse. Dazu gehört ihre Geschwindigkeit. Die Uhrzeit läuft heute nicht mehr rund ab, sondern sie rattert im Hundertstelsekundenstaccato auf dich ein. Die Verknappung der Zeit, also die Geschwindigkeit, ist wahrscheinlich die perfekteste Unterdrückungstechnik, die es gibt. Denk an die Logik der Werbespots. Unsere Sinne reagieren nur noch auf so schnelle Eindrücke wie jene des Fernsehbilds. Eine Einstellung dauert zwischen 2 und 10, höchstens 20 Sekunden. Du gewöhnst dich an den schnellen Wechsel. Du musst auf diesen Rhythmus einsteigen, ob du willst oder nicht. Disco, schnellere Züge, Concorde. Es muss immer schneller gehen. Allerdings gibt es, und darüber bin ich sehr froh, eine natürliche Grenze dafür. Über einen gewissen Grad an Geschwindigkeit hinaus geht es nicht. Da kommen wir nicht mehr mit, da ist ein Ende. Die Diktate der Superästhetik schlagen ein mit der Gewalt von Granaten. Nimm die absolute Schönheit, mit der das Coca-Cola-Image um die Welt geht und logische althergebrachte Trinksitten verdrängt. Wo früher mit heißen Getränken die Hitze erträglicher wurde, trinkst du heute absurderweise eiskaltes Cola und musst natürlich immer mehr von diesem Saft trinken. Superästhetik ist also eine einseitige, ausbeuterische Ästhetik zur Unterdrückung der Kreativität, der Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen. Auf den Begriff Superästhetik kam ich beispielsweise anhand des Images einer Monroe, diesem letzten Star des Filmbusiness, bevor dann die Musikstars der 60er oder schon der 50er Jahre wie Elvis Presley kamen. Mittlerweile sind ja sogar Politiker zu Stars geworden. Das Ganze ist ein einziger Starrummel, eine Phantomwelt. Ich brauche jemand ein Leben lang nie gesehen zu haben, ich kenne ihn trotzdem bestens auf medialem Weg. Wer das Image haben will, muss sich durch das hunderttausendste Erscheinen in den Medien selber manifestieren. Er, sie muss immer wieder zu Wort kommen, sein, ihr Bildnis von allen möglichen und unmöglichen Seiten her gemacht sein. Ja, die Fotogenität oder Telegenität ist schon wichtiger als das tatsächliche Aussehen, die direkte plastische Atmosphäre, die Persönlichkeit, das in den Bann ziehen oder die Abstoßung. Bei meiner Beschäftigung mit Ästhetik und Superästhetik drängte sich ein weiterer Begriff auf. Die wilde Ästhetik, in Anlehnung an Claude Lévi-Strauss Begriff des wilden Denkens, also des mythischen Denkens. Diese wilde Ästhetik ist recht eigentlich die Grundlage jeder späteren oder komplexen Ästhetik und damit die Basisstruktur unserer heutigen Erkenntnis und Wahrnehmung. Siehst du die Kulthöhlen der Ile-de-France beispielsweise, erahnst du, wie die ersten Menschen ihre Gedanken ausgedrückt und vertieft haben und Wahrnehmungsmuster entwickelt haben, die quasi zum Rückgrat einer Ästhetik wurden. Da gibt es einfache Strukturen, auch Zahlenreihen oder Ordnungen, die zusammen aber schon recht komplex sind und ein Kommunikationssystem ergeben. Ohne Worte, aber in Worte übersetzbar. Dann die Zeichensprache der Tiere mittels Farben, Gesten, Mimikrie und so weiter. Auch die Malerei von Schimpansen, die Aufschluss über einfache Strukturen geben. Die Kinderkunst, die eine ähnliche Entwicklung wie die Höhlenkunst aufweist, nur in damit verglichen kurzer Zeit bis zum 15. Lebensjahr etwa sich zeigt. Die Kreativität Schizophrener als Aufdeckung unbewusster Bedrängnis und gleichfalls die jeden Menschen beschäftigenden, immer entgleitenden Traumbilder. All dies ist Teil einer primären, aber schon komplexen, wilden Ästhetik. Die Geschichte der Ästhetik verläuft also irgendwie rund. Die wilde Ästhetik mit ihren bildhaften Systemen ist Grundlage für eine Entwicklung, die uns dann die klassische Ästhetik bescherte, mit der wir seit den Ägyptern und den Griechen nun schon 4 oder 5.000 Jahre leben. Die gleichen Wurzeln hat aber auch die bürgerliche Ästhetik oder seit Marx meinetwegen auch eine proletarische Ästhetik, die aber außer der Kritik und Verwendung bürgerlicher Werte nichts eigentlich Neues bringt, bis hin zur jetzigen Superästhetik, die sich vor allem durch den massiven Einsatz der Bildmedien entwickelt hat. Bei der Superästhetik, diesem Schreckbild einer Ästhetik, gibt es keinen Makel mehr. Es gibt aber auch keine Beteiligung mehr. Nur noch Befehle, nur noch Opfer. Als Gegenstrategie gibt es die radikale Subjektivität, eine neue Sinnlichkeit. Ein hässliches Gesicht, das mir im Zug gegenüber sitzt, interessiert mich mehr als die Nachbildung einer aalglatten Schönheit aus einem Coca-Cola-Werbefilm oder Plakat. Andererseits ist die Begegnung mit der Masse Mensch etwas Erschreckendes, so dass man glücklich ist, einen schönen Menschen, eine raffinierte Erscheinung zu sehen. Die Lieblosigkeit der Zeit spiegelt sich an der geballten Manifestation von Hässlichkeit. Zum Teil ist hier aber wiederum die Zeit schuldig. Man muss schnell was zum Anziehen kaufen, man muss schnell zur Arbeit und so weiter. Die Gewohnheit erledigt den Rest. Gegen die Superästhetik gibt es das bewusste Einsetzen einer wirklichen Ästhetik, die allsinnliche Wahrnehmung, die direkte Kommunikation. Ich möchte die direkte Kommunikation nicht hochspielen, ich habe nichts gegen die Medien. Nur, sie werden meines Erachtens einfallslos und einseitig gefüllt. Belehrung und der moralische Zeigefinger herrschen hierzulande vor. Daneben gibt es noch dümmliche, dumpfe Unterhaltungssendungen, so dass eine Müller-Show der Bewegung geradezu ein Glücksfall für das Medium wird. Direkte Kommunikation verstehe ich im Sinne einer intermediären Aktion. Anstatt Pseudo-Aktionen und Leerlauf gebe ich selber Einsichten, Inhalte und tatsächliche Aktionen durch die Medien weiter und erreiche damit deren Rückübersetzung in den direkten Lebenszusammenhang. Dadurch emanzipiere ich mich vom passiven Konsumismus und werde selber zu einem Aktionisten, zu einem Beteiligten und Mitgestalter. Andererseits relativiere ich das Medium und zeige, was es ist. Nichts anderes als ein Gerät zum Vermitteln einer Botschaft. Im Extremfall führe ich die Superästhetik damit selber ad absurdum, indem ich ihre eigenen Formen benutze. Intermediär ist dazu noch doppeldeutig zu verstehen. Es beinhaltet auch das Mischen und Kombinieren von verschiedenen Medien, das Spiel zwischen ihnen. Zeichnungen auf Video, Fotos von Performances in einem Buch, da sind viele, ja ungeahnte Kombinationen möglich. Wenn wir heute noch in Lyrik, Fotografie, Malerei, Philosophie und so weiter unterteilen, dann wird das je länger, je weniger so greifbar sein und viel offener werden. Ein sensibler Fotograf wird irgendwann einmal sein Weltbild auch anders formulieren als in Aufnahmen. Er hat Lust, ein Gedicht oder ein Essay zu schreiben. Diese Tendenz zur Universalität müsste noch viel mehr angestachelt werden. Und es gibt heute schon Beispiele dafür, die mich interessieren. Die Superästhetik ist abzulehnen, weil sie ein Herrschaftsinstrument ist und mit Brutalität und Unterdrückung einhergeht. Die Schönheit eines Maschinengewehrs zum Beispiel macht mir Angst. Die Superästhetik und ihre normierte Schönheit zu durchschauen und zu entlarven, verlangt die Einsicht des Individuums. Sich über diese Maßstäbe hinwegzusetzen, ist seine verdammte Pflicht. Ich kann nur mit Individuen etwas anfangen, die sich nicht im passiven Kommunikationsfluss der Medien schaukeln und verschaukeln lassen, sondern die sich selber sein wollen, die sich selber manifestieren wollen. Will jemand das nicht, dann hat er sich selber ja schon aufgegeben. Was soll ich dann noch mit ihm anfangen? Ich glaube, dass eigenständiges Denken oder elitäres Bewusstsein nötig sind, als Akt der Befreiung aus dem bewusst manipulierten Massensumpf.